Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht. Liebe Hörerinnen und Hörer, ganz herzlich begrüßen wir Sie einmal mehr zu unserem Podcast von Streckmark Schwedhelm, wenn eigentlich nichts mehr geht. Und heute haben wir als Gast Herrn Professor Dr. Robert Butcher. Herr Butcher ist an der Technischen Hochschule Würzburg als Wirtschaftsinformatiker und ist spezialisiert auf die Bereiche Data Analytics und Business Intelligence. Er hat an der Uni Erlangen-Nürnberg studiert, hat auch an der Universität Erlangen-Nürnberg promoviert, war dann zwischenzeitlich Lehrbeauftragter bei der FOM. Und wenn wir es richtig gesehen haben, waren Sie, Herr Butcher, lange Zeit bei der DATEV, nämlich ungefähr 16 Jahre. Programmierungstätigkeit haben Sie dort ausgeübt, schwerpunktmäßig, aber dadurch natürlich die Nähe zum steuerberatenden Beruf, zum steuerberatenden Bereich aus der technischen Ecke, aus der Sie kommen, aus den Computerwissenschaften, von denen Sie diesen Bereich kennengelernt haben. Und vor dem Hintergrund haben wir Sie eingeladen, weil doch die künstliche Intelligenz immer mehr Einzug hält und das gerade aus unserer Sicht jedenfalls spannende Umbruchzeiten sind. Wir selbst machen ja keine laufende Steuerberatung, aber haben ständig Kontakt zu vielen Steuerberaterinnen und Steuerberatern, mit denen wir zusammenarbeiten in Mandaten, in denen wir unterstützen dürfen und haben in den letzten Jahren eigentlich immer gehört, ja, lieber Herr Binnewies, empfehlen Sie mir bloß keinen neuen Mandanten, wir können keinen mehr aufnehmen, keinen mehr bearbeiten. Insofern vielleicht heute auch die Diskussion, was kann die KI den Steuerberaterinnen und Steuerberatern abnehmen? Was wird sie ihnen abnehmen? Werden da vielleicht auch Marktfelder wegbrechen? Aber bevor wir das inhaltlich diskutieren, würde ich als nicht technisch affiner Mensch ganz gerne von Ihnen, Herr Butcher, erläutert haben, was verstehen Sie unter Data Analytics und was verstehen Sie unter Business Intelligence, also Ihre Kerntätigkeitsbereiche?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne möchte ich da ein bisschen was dazu sagen. Also Business Intelligence ist im Prinzip ein Schlagwort, was es schon seit etlichen Jahrzehnten gibt. Es ist im Prinzip nichts anderes als das Streben von Unternehmen, um aus Daten Erkenntnisse abzuleiten. Also man sieht, der Begriff ist auch schon relativ alt. Der kommt tatsächlich so aus den 50ern, wurde dann so in den 90er Jahren populär. Und es geht im Prinzip darum, den Menschen zu befähigen, aus Daten nützliches Wissen für betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu fällen. Also das geht quasi auch darum, dass man Daten sammelt, systematisch diese aufbereitet und dann mit Methoden, zum Beispiel multidimensionale Analysen, dann aus diesen Daten versucht, Erkenntnisse zu gewinnen, um einfach bessere betriebswirtschaftliche Entscheidungen zu treffen. Der Begriff ist deswegen schon relativ alt, weil das eigentlich schon immer ein Unterfangen des Menschen war, solange er Daten sammelt, diese auch irgendwie auswerten zu wollen, um dann aus Daten Erkenntnisse abzuleiten. Und das ganze Business Intelligence ist insofern auch schon relativ alt, weil die Technologien, die man da eingesetzt hatte, so in den 70er, 80er Jahren sich entwickelt haben. Das waren dann auch stark die relationalen Datenbanken, die da stark dazu beigetragen haben, dass dann in Unternehmen auch immer stärker Daten gewachsen sind. Und es geht dann darum, bei Business Intelligence aus diesen Daten nützliche Erkenntnisse zu gewinnen. Und das kann man auch ganz gut abgrenzen zur eigentlichen KI. Das haben wir auch sehr schön eingeleitet. Es geht ja darum, heute durch die künstliche Intelligenz die Maschine so zu befähigen, dass sie quasi selbstständig jetzt Dinge entscheiden kann, so wie ein Mensch. Und das ist auch so ein bisschen der Unterschied zu Business Intelligence, nämlich da steht noch der Mensch im Vordergrund. Da geht es dann darum, dass der Mensch eben auf Basis von Berichten, von Analysen, Entscheidungen unterstützt bekommen soll, die natürlich datengetrieben sind, während bei der künstlichen Intelligenz es immer stärker darum geht, dass die Maschine durch Machine Learning Verfahren imstande ist, auf Basis von Daten selbstständig Muster zu erkennen und dann eben auch so agiert, wie ein Mensch das in so einer Situation tun würde. Also da gibt es durchaus Unterschiede. Das Business Intelligence, das klassische, das ist noch ziemlich humanzentriert, während Künstliche Intelligenz tatsächlich einen Schritt weitergeht und dann die Maschine stärker in den Vordergrund rückt, um dann eben durch die Maschine selber Entscheidungen und Dinge fällen zu können.
Wenn Sie, das ist nun mal ein Gedankenspiel, Sie wären junger Steuerberater, ein paar Jahre beschäftigt und würden jetzt in einer mittelständischen Steuerberatungskanzlei vielleicht mit 8 oder 10 Berufsträgern anfangen. Sie hätten aber dieses Wissen um Business Intelligence. Wo würden Sie, wenn Sie da Innovationskraft und eine Verbesserung der Daten und der Analyse-Tools einführen wollen, gucken, wo könnte da der Hase im Pfeffer liegen und was wären so Ihre ersten strukturellen Vorschläge für eine typische heutige Steuerkanzlei?
Also wenn man die Sache so angeht, dann ist natürlich sehr, sehr interessant, mal zu gucken aus Sicht einer Kanzlei, wo liegen eigentlich dann die Flaschenhälse zunächst mal und wo habe ich vielleicht die Möglichkeit durch Business Intelligence oder durch Automatisierung. Also das Thema Business Intelligence, das hat ja sehr viele Berührungspunkte jetzt auch zum Thema Automatisierung und auch zum Thema Planung und auch ganz klassischerweise natürlich damit, dass ich Daten irgendwie sammle, aufbereite, um dann einfach in gewisser Weise bessere Entscheidungen zu fällen. Das heißt, ein interessanter Aspekt könnte sein, dass man im ersten Schritt erstmal hergeht und sich Prozesse anschaut, die heute vielleicht relativ ineffizient sind, die vielleicht auch viel Abstimmenbedarf nach sich ziehen, die vielleicht auch den Mandanten lästig sind und am Ende des Tages auch Ineffizienzen nach sich führen. Also würde man erstmal gucken, dass man versucht, erstmal so ein bisschen eigentlich aus einer prozeduralen Sicht sich die Sache anzugucken, um dann auch mit dem Mandanten gemeinsam zu überlegen, wo kann man Dinge verbessern, dass am Ende des Tages Dinge reibungsloser ablaufen. Und das wäre ein erster Schritt, dass man einfach versucht, sozusagen so ein bisschen mit Wissen, was es ja auch in anderen Branchen schon seit langem gibt, nämlich mit dem ganzen Automatisierungswissen, mit dem Herangehen an das Straffen von Prozessen, dass man einfach versucht, am Ende des Tages hier einfach Dinge besser und schneller ablaufen zu lassen. Und wenn man dann einen Schritt weitergeht und sagt, okay, wenn man sich das Thema Intelligenz tatsächlich anschaut, oder wenn man tatsächlich dann so ein bisschen aus der Business Intelligence-Ecke rauskommt, dann einen nächsten Schritt angeht, dann ist es ja interessant, sich zu gucken, mit was habe ich denn zu tun im Alltag? Und das sind ja überwiegend Dokumente. Also das sind ja, und das ist auch ein großer Unterschied zu der klassischen Business Intelligence, weil die klassische Business Intelligence, die geht eigentlich auf strukturierte Daten. Das sind also alle Daten, die in Form von Tabellen vorliegen, die man klassischerweise auch in solchen relationalen Datenbanken vorhält. Das ist die Welt von Business Intelligence. Und das Interessante ist jetzt eben durch die KI, dass ich jetzt imstande bin, auch eben unstrukturierte Daten verarbeiten zu können, also Bilder, Videos, Texte insbesondere, und damit in gewisser Weise die menschliche Wahrnehmungskraft nachmimen kann. Also die KI ist in gewisser Weise, kann man sich das so vorstellen, dass die meine menschliche Sinneswahrnehmung quasi nachmimt. Das heißt, die KI kann Texte verstehen, sie kann sie aufbereiten, sie kann auch Dinge auf Bildern erkennen, sie kann auch wunderbar Texte natürlich kategorisieren, sie kann Text übersetzen. Und das ist natürlich sehr interessant für die Steuerberatung, sich mit diesen Daten zu beschäftigen, die man eigentlich jahrelang ja gar nicht so richtig verarbeiten konnte, weil man die Vermutung hatte, da steckt sehr viel nützliches Wissen drin, aber es wäre eben sehr aufwendig gewesen, jetzt aus diesen unstrukturierten Daten irgendwas abzuleiten. Und das ist jetzt eben der große Gamechanger geworden, dass man das jetzt relativ einfach machen kann und dass man jetzt eben dann die Möglichkeit hat, durch das Aufbereiten von Dokumenten dann zum Beispiel Rechnungen automatisch ausliest, die Beträge, die da draufstehen, dann entsprechend vielleicht auch schon von dem Buchungs- oder Buchhaltungsvorschlag daraus generiert oder dass man einfach Dokumente klassifiziert oder wenn jetzt E-Mails kommen, dass automatisch der Inhalt untersucht wird und das dann auch gleich an die Personen weitergegeben wird, die es dann auch wirklich fachlich betrifft. Also das ist ein großer Vorteil, dass ich jetzt auf einmal eine Technologie habe, mit der ich diese unstrukturierten Daten, die ich ja massenhaft habe, das sind Dokumente, das sind eingescannte PDF-Dateien, das sind irgendwelche Bilddateien, die kann ich jetzt mit einem Schlag sehr effizient auswerten und auch relativ einfach. Und da steckt natürlich jetzt sehr viel Potenzial drin, diese unstrukturierten Daten entsprechend zu nutzen für die Straffung von Prozessen, für Vorschläge, im einfachsten Fall, um sich vielleicht einen Brief generieren zu lassen und so weiter. Also der erste Schritt, um die Frage zu beantworten, liegt einfach darin, einfach die Dinge effizienter zu machen als heute, um Automatisierungspotenziale zu heben, um einfach auch die Zusammenarbeit zum Mandanten zu verfestigen, um da vielleicht auch eine höhere Bindung herbeizuführen, um dann einfach Platz und Zeit zu schaffen für persönliche Beratungsgespräche, weil das wird die große Herausforderung werden in meinen Augen in einer Welt, wo die KI immer wichtiger werden wird, dass man sich überlegen muss, okay, was zeichnet den Berufsstand denn wirklich aus? Ja, und das sind am Ende des Tages vielleicht auch die Dinge, die man jetzt in so einem Bereich der Empathie sieht oder die man vielleicht jetzt auch so in der zwischenmenschlichen Kommunikation sieht auf einmal, dass solche Dinge jetzt auch immer wichtig werden, weil man vielleicht in ein paar Jahren Dinge komplett automatisieren kann. Also letztlich sind wir es jetzt seit Jahrzehnten gewohnt, wenn ich jetzt eine Buchhaltung habe, dann trage ich irgendwelche Daten in ein System ein und das System verbucht das für mich und speichert es. Kann ja auch sein, dass ich eines Tages bloß noch ein Dokument in einem System vorlege und das macht das automatisch, ich muss gar nichts mehr kümmern. Und dann wird es natürlich umso wichtiger, sich Gedanken zu machen, was zeichnet den Berufsstand eigentlich aus, was zeichnet das Berufsbild aus. Und das gilt jetzt nicht nur für die Steuerberatung, das gilt für alle Berufe. Das gilt auch für uns an der Hochschule genauso, weil wir uns natürlich massiv Gedanken machen müssen, wie wir in einer Welt, wo immer stärker ist, immer einfacher wird, an Wissen zu kommen, wie wir da Studierende motivieren, überhaupt an die Hochschule zu kommen und sich Dinge beibringen zu lassen.
Was ich da zum Beispiel sehr interessant finde, also jetzt aus Sicht einer Anwaltskanzlei, wer ist überhaupt unser guter Mandant? Ja, also womit verdienen wir viel konkreter unser Geld? Natürlich haben wir Auswertungen aus dem klassischen BI, aber diese Auswertung der unstrukturierten Daten würde ja bei uns heißen, wir werten die gesamte Akte aus und ordnen das nach Berufsgruppen, nach Postleitzahlen, nach, das ist auch hochspannend, nach Rechtsgebieten, weil nicht selten ist es so, dass in einer großen Rechnung verschiedene Tätigkeiten abgerechnet werden. Ich behaupte mal, eine leistungsfähige KI wird das in Zukunft jedenfalls im Schätzungswege auseinanderziehen können, um ganz andere Aussagen zu bekommen, wo es sich eigentlich lohnt, weiter hinzuarbeiten. Also da glaube ich auch, werden wir da auch jetzt sehr, sehr kurzfristig große Schritte machen.
Genau, also das ist genau das Interessante, dass ich jetzt auf einmal Technologien habe, mit denen ich das eigentlich unfassbar einfach selber machen kann. Das heißt, die KI kann jetzt vielleicht Muster in den Daten erkennen, die ich gar nicht davor überhaupt bedacht hatte, oder es erkennt Zusammenhänge, die am Ende des Tages mir vielleicht auch neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnen. Und das geht ja weit über das klassische Business Intelligence hinaus, weil das waren, wie Sie schon gesagt haben, Berichte, Dashboards, Reports, die sind immer noch wichtig, klar. Aber eben diese unstrukturierten Daten, die ja im Übrigen auch die meisten Datenformen sind. Also wenn wir im Tagtäglichen das zu tun haben, dann tue ich mich ja als Mensch nicht in Form von Tabellen aus, sondern ich tue mich in Form von Texten aus, von Bildern und so weiter. Und das ist natürlich extrem interessant, diese Dinge durchforsten, um dann tatsächlich auf neue Muster, Zusammenhänge zu stoßen, Beziehungen aufzubauen, die natürlich davor noch für mich verborgen waren. Und das kann ich eben heute relativ leicht. Das wäre vor einigen Jahren ein sehr, sehr hoher Aufwand gewesen. Und das kann ich jetzt relativ leicht und das eröffnet natürlich ganz neue Potenziale.
Damit sind natürlich erhebliche Einschnitte verbunden und mir schweben sofort zwei vor Augen. Einmal die Frage, welche Arbeitsprozesse können wir tatsächlich dann durch KI bearbeiten lassen und auf was muss sich der Mensch dann konzentrieren? Sie haben ja eben interessanterweise gesagt, ja, das ist dann vielleicht auch die zwischenmenschliche Beratung, das ist die Vertrauensbildung, das hat auch etwas mit Empathie zu tun, was ja in diesen automatisierten Vorgängen überhaupt keine Rolle spielt. Also das ist dann etwas, worauf man sich konzentrieren muss. Was mich aber auch intensiv beschäftigt, und das wird Sie an der Hochschule ja auch sehr intensiv beschäftigen, wir werden ja künftig auch ganz anders ausbilden müssen. Das haben Sie ja eben schon angedeutet. Warum sollen wir den Studierenden und auch bei uns den jungen Kolleginnen und Kollegen sagen, arbeiten Sie sich fachlich in dieses Thema ein? Wenn die uns angucken und sagen, ja fachlich, warum soll ich mich da fachlich einarbeiten? Den Schriftsatz kann die KI sehr viel besser zusammenstellen, als ich das in den nächsten 2 Wochen tun kann. Aber zumindest ja der Überprüfungsfaktor, der bleibt ja beim Faktor Mensch. Und wie bilden wir die jungen Leute dann aus, dass wenn sie diesen Weg dahin zu recherchieren, zu schreiben, zu argumentieren, wenn sie den Weg dahin gar nicht mehr selber machen, den Arbeitsprozess dann aber kontrollieren sollen oder das Arbeitsergebnis kontrollieren sollen?
Das ist eine sehr große Herausforderung, die sehe ich nämlich genauso, weil im Prinzip, das knüpft auch an das an, was Sie sagten, ist es ja so, um was kontrollieren zu können, muss ich das Wissen ja haben. Denn das ist ja auch ein bisschen das Paradoxon, dass ich jetzt als Mensch eigentlich zunächst mal die Vermutung haben könnte, na, ich brauche das Wissen gar nicht. Aber nach unserer Erfahrung ist es eigentlich genau das Gegenteil der Fall. Das merkt man ganz deutlich mit Studierenden. Wenn ich jetzt mir das Leben einfach mache und einfach einen Text generiere, ohne mir im Vorfeld die Mühe gemacht habe, mich damit zu beschäftigen, darüber zu recherchieren, darüber zu reflektieren, ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass das, was da rauskommt, ich sofort für bare Münze nehme und das eigentlich gar nicht kritisch hinterfrage. Und damit ist natürlich die Gefahr relativ groß, zum einen mal auch manipuliert zu werden. Das ist natürlich auch ein großes gesellschaftliches Thema. Und zum anderen natürlich auch am Ende des Tages tatsächlich auch zum Sklaven oder zur Sklavin der KI zu werden, weil er im Prinzip die mir dann vorgibt, was zu tun ist. Das heißt, diese Kritikalität, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die ich brauche. Die setzt aber auch gleichzeitig voraus, dass ich Wissen benötige. Das heißt, wenn wir uns Gedanken machen müssen, wie kann ich Wissen auf eine effiziente Art und Weise aufnehmen? Wie kann ich in gewisser Weise mir diese Kritikalität bewahren angesichts einer ja immer sehr gut und sehr beeindruckend klingenden Antwort von so einer KI? Ne? Die klingt ja immer ganz toll und man denkt ja wunderbar, das kann ja gar nicht falsch sein. Und das ist natürlich gerade auch für jemanden, der natürlich jetzt neu einsteigt, für junge Talente, natürlich auch die Herausforderung, genau das zu hinterfragen, um den auch trotzdem dann, selbst wenn die KI anderer Auffassung sein sollte, als man selber, dann trotzdem beharrlich zu sein und der Sache auf den Grund zu gehen. Und das ist natürlich eine große Kompetenz, die natürlich in Zukunft eine Rolle spielt, weil sonst halt die Gefahr ist, dass ich mich als Mensch wirklich auch obsolet mache.
Also die Steuerberatung unterliegt ja zurzeit einem Wandel und von der einen Seite greifen PE-basierte größere Einheiten an, um eben KI-basiert den Marketing zu wälzen. Zum anderen drängen eben zum Teil Startups eben mit Steuerberater-dienstleistungsähnlichen Dienstleistungen in den Markt, wollen zum Beispiel die Buchhaltung für 0 Euro anbieten. Das sind ja alles Sachen, die können durchaus auch den kleineren oder mittelständischen Steuerberater ängstigen. Wenn Sie da versuchen, mal eine realistische Prognose zu machen, hat der kleine Steuerberater eine echte Chance, dass er in Zukunft, auch wenn er technikaffin ist und sozusagen versucht, dabei zu bleiben, überhaupt an die Software- und KI-Ressourcen zu kommen, um kompetitiv zu bleiben? Oder wird sozusagen durch das viele Geld eigentlich die Schere immer größer, dass wir sowas erleben wie vielleicht in den 70er Jahren mit den kleinen Kaufhäusern, die dann von den großen Kaufhäusern aufgefressen wurden, die wiederum von Amazon aufgefressen wurden und so weiter, sodass da letztlich der Kleine sich, das ist jetzt dystopisch, eigentlich auf den, der kann machen, was er will, er wird verschwinden vom Markt. Ist das realistisch oder ist das ein düsteres, unwahrscheinliches Szenario?
Das ist ein Szenario, was man nicht von der Hand weisen kann, weil das tatsächlich natürlich, wenn jetzt Wettbewerber in den Markt eindringen, die aus dem Bereich Big Tech kommen, die haben natürlich unfassbar hohe Gelder zur Verfügung und können natürlich mit ihrer Marktmacht natürlich auch tatsächlich kleine Unternehmen verdrängen und werden es auch tun. Abgesehen davon ist, wirft es noch eine andere Frage auf der Abhängigkeit. Und das ist natürlich auch eine große Herausforderung, diese Abhängigkeit heute in den Griff zu bekommen. Weil natürlich am Ende des Tages, wenn natürlich ich als kleine Kanzlei jetzt kein Potenzial entfalte, jenseits dieser Automatisierung irgendwas noch aufzubauen, was schon Bestand hat, dann ist die Gefahr eben relativ groß, dass ich tatsächlich dann in die Räder buchstäblich komme. Das heißt, wenn ich mich jetzt auf diesen ruinösen Effizienzwettbewerb einlasse, dann habe ich eigentlich von Anfang schlechte Karten, aus dem ganz einfachen Grund, weil ich natürlich nicht an diese Technologien herankomme, die die Großen dann haben werden oder die Großen natürlich dann auch mit einer Marktmacht auf den Markt bringen werden. Und das ist natürlich ein Szenario, das muss man deutlich vor Augen sich halten und sich dann natürlich dann die Frage stellen, okay, was mache ich dann als Kleiner? Ja, wo suche ich dann meine Nische? Gehe ich dann eine Kooperation ein? Das wäre eine Möglichkeit. Oder schaffe ich es durch meine Beziehungsarbeit, dann vielleicht mir neue Nischen auszuarbeiten, an die ich heute noch gar nicht gedacht habe und die für die Großen wieder uninteressant sein könnten, weil sie dann einfach zu viel Beziehungsarbeit investieren müssten? Also das wird die spannende Herausforderung sein, wie ich mich dann quasi in solchen Zeiten mein Geschäftsmodell selber neu denke, um da einfach neue Betätigungsfelder für mich erwachsen zu lassen.
Wobei ja ein großer Partner der Steuerberater die DATEV ist ja eine Genossenschaft, die es seit vielen Jahrzehnten gibt. Weiß nicht, ob Sie sich dazu äußern können oder wollen. Glauben Sie, dass dort die Schnelligkeit an den Tag gelegt werden kann? Man hat ja viele Jahrzehnte tolle Produkte vorangebracht, aber die Geschwindigkeit, die jetzt erforderlich ist, könnte sozusagen eine Genossenschaft in der Struktur der DATEV möglicherweise, ich selbst kann das gar nicht beurteilen, an Leistungsgrenzen bringen.
Die DATEV hat aber einen großen Vorteil, sie kann Vertrauen generieren. Und das ist ein wichtiger Aspekt, den man an der Stelle nicht unterschätzen darf. Dass wenn ich natürlich jetzt selber imstande bin, Large Language Models oder KI-Modelle zu generieren, die dann wirklich die ganz spezifisch auf die Steuerberatung zugeschnitten sind, dann habe ich halt die Möglichkeit, durch die jahrelange Vertrauensarbeit, die ich genieße mit meinen Genossen und Genossinnen, dass ich die einbringen kann. Und die ist extrem viel wert. Also insofern mag es vielleicht sein, dass ich jetzt angesichts von den hohen Investitionsausgaben, die natürlich jetzt andere zur Verfügung haben, vielleicht ein bisschen schlechter dastehe als DATEV. Aber ich habe halt den großen Vorteil, ich bin halt wirklich verwurzelt. Ich habe sozusagen auch in meiner DNA natürlich die Steuerberatung. Und ich habe natürlich auch damit die Möglichkeit, auch das Vertrauen, was ich einfach benötige. Das ist ein großer Vorteil. Deswegen würde ich sie da nicht abschreiben. Aber dennoch trotzdem ist es natürlich entscheidend wichtig, da etwas auf die Beine zu stellen, was dann natürlich dann auch den Steuerberatern wirklich auch hilft in ihrer tagtäglichen Arbeit.
Sie hatten eben einen aus meiner Sicht sehr interessanten Begriff in die Diskussion eingebracht, nämlich den Begriff der Kritikalität, den man sich erhalten muss. Also wir müssen weiterhin in der Lage sein, die Ergebnisse der Arbeitsprozesse der künstlichen Intelligenz kritisch zu hinterfragen kritisch zu überprüfen. Wie sehen Sie denn die Entwicklung, weil Sie auch das ganz am Anfang in einem Halbsatz erwähnten, nämlich die Maschine lernt durch sich selbst und verselbstständigt sich ja auch ein Stück weit, dass dieser Prozess der Verselbstständigung von uns als Menschen ausreichend kontrolliert wird, möglicherweise in anderen Bereichen, als über die wir jetzt sprechen, auch ausreichend eingeschränkt wird. Die Science-Fiction aus früheren Jahren, die das zeigen, wenn es schief geht, die kennen wir alle. Aber ist das noch in einem gesunden Rahmen beherrschbar oder ist das ein echtes Problem, Herr Bischof?
Das ist ein echtes Problem in meinen Augen tatsächlich, weil am Ende des Tages wir natürlich bereit sind, immer mehr Kompetenz, immer mehr Autonomie an die KI abzutreten, weil es halt auch so herrlich einfach geworden ist. Und das ist natürlich am Ende des Tages, je mehr wir quasi jetzt der KI da sozusagen erledigen lassen, desto mehr laufen einfach Gefahr, am Ende des Tages tatsächlich uns auch selber abzuschaffen. Und deswegen ist es schon auch ein Szenario, wo man sich ganz klar überlegen muss, welche Dinge wollen wir nicht der KI überlassen. Und da denke ich jetzt auch an solche Dinge wie zum Beispiel KI im Bereich von Militär und solchen Sachen, wo natürlich die Sachen dann schon sehr ernsthaft sind und auch dann große ethische Fragen nach sich ziehen, die natürlich dann auch verlockend sind, dann vielleicht solche Technologien einzusetzen und dann wirklich auch eine Grenze zu überschreiten, wo dann auch tatsächlich die Menschheit Gefahr läuft, sich auch ein bisschen selber abzuschaffen. Und das sehe ich schon durchaus auch als Gefahr. Jetzt in der KI, mit der man jetzt ja tagtäglich zu tun hat, merkt man das ja auch, wenn man sich jetzt sein eigenes Nutzungsverhalten anschaut. Vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren hat man auch die ersten zaghaften Versuche gemacht und heute ist es eigentlich selbstverständlich, dass man die KI heranzieht, um sich Code generieren zu lassen, Dinge auszuwerten zu lassen, sich einen Brief zu schreiben und so weiter. Das heißt, wir sind immer mehr, je einfacher das zu bedienen ist, immer mehr auch bereit, Sachen abzugeben und gehen natürlich auch damit in bestimmter Weise auch Autonomie ab und auch Kompetenz.
Wird es dann, um da auch nochmal ernsthaft zu bleiben, eigentlich düstere Entwicklungen weiter antizipierend auch volkswirtschaftliche riesige Umverteilung sein? Einerseits fällt ja doch zunehmend das Erfordernis menschlicher Dienstleistungen auch zum Teil im bisher hochqualitativen Bereich weg. Und andererseits werden wahrscheinlich einige wenige Unternehmen, vielleicht auch nicht-europäische Unternehmen, dann mit ihren Angeboten den Markt dominieren. Also sieht man das oder sehen Sie das auch als sehr ernsthafte volkswirtschaftliche Herausforderungen, wie man dieser Umverteilung entgegenwirken kann? Oder sind wir da nur Zuschauer und es passiert einfach?
Tatsächlich auch. Also es passiert in meinen Augen, das sieht man auch deutlich, wenn man sich jetzt in den USA anschaut, dass einige wenige unfassbar hohe Gehälter bekommen, wie auch immer imstande sind, solche Gehälter zu bekommen und auf der anderen Seite natürlich auch schon jetzt Heerscharen von guten Entwicklern auf die Straße gesetzt werden. Das heißt, da passiert schon eine Umverteilung. Das muss man ganz klar sagen. Man sieht es natürlich auch in der Marktmacht von diesen Unternehmen, die natürlich jetzt immer mächtiger werden und natürlich da auch immer mehr die Dinge diktieren. Und das ist schon am Ende des Tages, läuft man dann schon auch Gefahr, als Gesellschaft da ein bisschen zuzugucken. Und dann läuft man auch relativ schnell Gefahr, dass man auch sehr viele negative Dinge einfach verkraften muss, die dann einfach auch dann letztlich von den Unternehmen ja nicht bedacht werden. Das muss man ganz klar sagen. Das ist aus einer technischen Perspektive, ist das unfassbar interessant und das ist unglaublich faszinierend, was Unternehmen wie OpenAI, Google, Microsoft, wie sie alle heißen, oder auch chinesische Anbieter oder auch andere auf die Straße gebracht haben. Also das ist unfassbar beeindruckend, aber gleichwohl muss man sich halt vor Augen halten, diese Unternehmen machen sich keine Gedanken über die Gesellschaft am Ende des Tages. Ne? Das ist halt die andere Wahrheit und das bleibt eine gesellschaftliche Aufgabe und diese Aufgabe muss man uns stellen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir sonst Gefahr laufen, am Ende des Tages den Preis dafür zu bezahlen. Und der Preis ist dann halt eine hohe Abhängigkeit von diesen Technologien. Das ist dann auch natürlich immer, muss man auch ganz offen sagen, dann vielleicht auch immer eine stärker werdende Anzahl von Arbeitslosen, die am Ende des Tages natürlich auch die Zeche dafür bezahlen müssen. Und was natürlich auch eine Wahrheit ist, um in diesem Dystopie ein bisschen zu bleiben, ist natürlich auch die Technologiegetriebenheit, die wir haben. Das ist natürlich auch jetzt in all diesen Berufen, die wir ja aufgezählt haben, die sind auf einmal unglaublich technologisch geworden. Das heißt, ich muss mich jetzt mit Dingen beschäftigen, die mich vielleicht auch gar nicht interessiert haben als Mensch bislang. Und das ist natürlich immer die Herausforderung, natürlich da Schritt zu halten. Und jetzt natürlich auf einmal komme ich dann nicht mit einer Geschwindigkeit, bin ich da konfrontiert, die natürlich auch massiv Auswirkungen auf mein Leben einfach hat, weil ich natürlich jetzt auf einmal in diese Technologiegetriebenheit hineingerate, ich mich laufend mit diesen Dingen beschäftigen muss, obwohl sie für mich eigentlich gar nicht interessieren. Aber ich muss mich damit beschäftigen, weil sie für meinen Job so relevant geworden sind. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den man auch vor Augen halten muss. Also trotz aller Euphorie von mir für die KI, diese Technologie hat auch durchaus ihre Schattenseiten und viele Punkte, die wir jetzt ja auch im Gespräch gerade aufgeführt haben, die sind einfach noch nicht gelöst worden. Also auch die Frage, wie können wir Studierende für diese Herausforderungen vorbereiten? Wie können wir es schaffen, dass Studierende nach wie vor relevant bleiben auf dem Arbeitsmarkt? Ich meine, das sehe ich bei meinen Studierenden, tut ihnen sich jetzt ein bisschen schwieriger, als nur vor 3-4 Jahren einen Arbeitsplatz zu bekommen, einen unbefristeten. Das hat natürlich auch andere Ursachen, aber natürlich wird jetzt schon massiv auch die Effizienzgewinne eingepreist, die man der KI zuschreibt. Und das erwischt natürlich dann vor allem die jungen Talente, die natürlich wichtig sind für Dinge wie Innovation, natürlich auch für volkswirtschaftliche Prosperität. Das heißt, es geht auch um die interessante Frage, wir geben auch solchen Leuten eine Chance, am Arbeitsmarkt zu partizipieren, ohne von vornherein abgehängt zu sein.
Was mich in dem Zusammenhang positiv stimmt oder hoffnungsvoll stimmt, drücke ich es mal so aus, sind ja die technischen Revolutionen, die wir in den letzten 200 Jahren im Übrigen auch schon gehabt haben. Die Industrialisierung im 19. Jahrhundert, da hat man gedacht, jetzt bricht das große Elend aus. Dann aber auch in den 70er, 80er Jahren in Europa ein hohes Maß an Arbeitsplatzabbau, weil bestimmte Industrien ganz einfach sich überholt hatten. Von daher hoffe ich, dass es den Gesellschaften gelingt, das auch ähnlich zu verarbeiten, wenn auch mit Verzögerung. Da wird es erstmal Arbeitsplatzverluste geben, davon bin ich auch überzeugt. Was mich aber jetzt unabhängig von den Fachthemen umtreibt, ist dieses, was Sie eben schon sagten, dieses Gefühl des Abgehängtseins und dieser Druck, Schritt zu halten. Ich glaube, das ist im Moment ein ganz großes gesellschaftliches Problem und das potenziert sich durch die Entwicklung der KI noch einmal, was aus meiner Sicht auch eine Ursache dafür ist, dass in der Gesellschaft, gesellschaftspolitisch betrachtet, eine Radikalisierung stattfindet und dass es bei vielen so erscheint, als wenn sie eben nicht mehr Schritt halten können und sich dann vermeintlich einfachen Lösungen zuwenden, die insgesamt natürlich ausgesprochen wenig Entwicklung versprechen. Haben Sie eine Idee, wie kann man das abfangen? Oder wer muss das tun? Das muss natürlich die Politik tun, aber können auch Schulen, unabhängig von der reinen Fachvermittlung von Wissen, können auch Hochschulen da ihren Beitrag zu leisten? Denn das scheint mir auch ein ausgesprochen wichtiges Themenfeld zu sein, was derzeit wenig konstruktiv angegangen wird, aus meiner Sicht.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil natürlich am Ende des Tages natürlich die Hochschulen und die Politik im Generellen natürlich da eine hohe Verantwortung hat, solche Menschen eben nicht abgehängt fühlen zu lassen. Weil das ist genau, wie Sie auch sagen, wenn diese Ohnmacht einsetzt und dann natürlich durch diese Technologie noch verstärkt wird, dann ist eben die Gefahr der Radikalisierung auch relativ groß. Und das ist natürlich eine große gesellschaftliche Herausforderung, eben den Leuten dann auch eine Chance zu geben und tatsächlich sie auch zu partizipieren. Das heißt, auch der faire Zugang eigentlich zu Ressourcen spielt da auch eine wichtige Rolle. Und das ist ja am Ende des Tages immer auch das zentrale Problem, dass man eben das Gefühl hat, als jetzt als Volkswirtschaft mal global gesprochen, eben an diesen Technologien keinen fairen Zugang mehr zu haben, weil die eben ganz stark in den Händen der US-Amerikaner liegen natürlich. Die sind da unglaublich führend. Die Chinesen haben da unfassbar viel investiert die letzten Jahrzehnte. Die sind da auch wahnsinnig gut dabei. Und Europa so ein bisschen abgehängt zu drohen wird. Und das ist natürlich eine große Gefahr angesichts dieser Potenziale, die natürlich diese Technologie schafft. Und dann eben auch die Möglichkeit zu schaffen, dass eben auch der Einzelne jetzt in so einer neuen Gesellschaft da auch seinen Platz findet und jetzt nicht nur am Ende mit einer stupiden Tätigkeit endet, die man bislang noch nicht der KI gegeben hat, weil es einfach zu teuer gewesen wäre. Das wäre natürlich eine bittere Entwicklung. Und diese Entwicklung muss man eben gegensteuern. Das heißt, jetzt geht es ja dann wirklich darum, sich auch zu überlegen, wie kann ich solche Technologien verwenden, um Dinge besser zu machen. Das jetzt in die positive Richtung argumentiert. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit eine Dystopie, die man aber klar vor Augen halten muss. Das ist ein realistisches Szenario, dass man sich aber auch wirklich Gedanken macht, wie können wir das Ruder rumreißen, wie können wir diese Technologien einsetzen, dass wir den Einzelnen befähigen, Dinge zu hinterfragen, auch viel stärker jetzt Dinge vielleicht selber in Gang zu setzen, die ich davor vielleicht gar nicht mich getraut hätte, weil ich beispielsweise gesagt hätte, ich kann ja gar nicht programmieren, ich habe mich mit diesen Technologien noch nie beschäftigt, ich habe da eine gewisse Angst. Und jetzt habe ich eben die Möglichkeit, mit dieser Technologie diese Angst zu überwinden. Ja, und das ist ganz faszinierend, dass man eben jetzt Leuten die Möglichkeit gibt, das auszuprobieren, damit zu experimentieren und eben als Hochschule oder als Gesellschaft eben dafür Sorge trägt, dass eben ein fairer Zugang zu diesen Technologien entsteht und insbesondere vielleicht auch dann, dass auch in diese Technologien massiv investiert wird. Ja, es gibt ja auch die Möglichkeit, neben den ganzen schönen kommerziellen Large Language Models oder KI-Modellen auch viel aus dem Open-Source-Bereich zu verwenden, die ich dann zum Beispiel bei mir selber auf lokaler Hardware betreiben kann, um da einfach Experimente zu fahren. Und das ist, denke ich mal, eine wichtige Erkenntnis für viele Studierende, dass es eben heute eben möglich ist, tatsächlich relativ schnell Sachen umzusetzen, für die ich davor Wochen gebraucht hätte oder vielleicht auch Monate oder auch gar nicht die Kompetenz gehabt hätte. Und heute kann ich mich hinsetzen, kann es ausprobieren, kann experimentieren und kann damit natürlich auch dann vielleicht Dinge bewältigen, die ich davor noch gar nicht zu bewältigen mich getraut hätte.
Gleich von mir noch so eine technische Anmerkung, wie man dann auch merkt, was KI alles macht. Wir sind ja auch Autoren von vielen Fachbeiträgen und so weiter.
Sowohl bei den Verlagen als auch natürlich im offenen Bereich wie ChatGPT,
da wird auf unser Wissen zurückgegriffen. Es gehörte bisher eigentlich immer, auch zu unserem Geschäftsmodell, natürlich durch die Fachveröffentlichung auf unsere Kanzlei oder auf mich als Autor aufmerksam zu machen. Auch mit meinem rechtlich geschützten Text meine Expertise vorzustellen. Je nachdem, wie die KI jetzt Antworten gibt, erscheine ich dort gar nicht. Zum Beispiel bei Google, die haben das ja jetzt auch. Wenn ich da was suche, da ist das andere Problem, dass oben jetzt KI-generiert Antworten kommen, wo es gar keinen Bezug mehr zur Quelle gibt. Das heißt, auch da greift KI sehr fundamental im Kleinen ein, ändert Geschäftsmodelle, also hier eben, dass unsere Autorschaft nicht mehr angezeigt wird, mit der wir eigentlich eben auch Werbung für uns machen.
Ja, definitiv. Das ist einfach so, ja, dass man entgegentreten muss.
Vielleicht noch eine letzte Frage. Ich habe zwei 15-jährige Töchter, Zwillingstöchter. Eine hat vielleicht eine Affinität für den Gang in den medizinischen Bereich, die andere eher vielleicht in den Geisteswissenschaften und
wissenschaftlichen oder juristischen BWL-Bereich. Könnte man jetzt hier überhaupt noch derzeit einen väterlichen Rat geben?
Wenn man überlegt, die sind vielleicht erst in einem Jahrzehnt mit ihrer Ausbildung fertig oder ist es wirklich Kaffeesatzleserei, welche Berufe es im klassischen Bild noch geben wird?
Die Frage, die treibt mich selber um, weil ich habe einen 15-jährigen Sohn, da ist die Diskussion auch eine ganz ähnliche. Insofern kann ich das sehr gut nachvollziehen, aber da bin ich mittlerweile der Auffassung, dass es tatsächlich schwierig ist, da jetzt einem jungen Talent eine Meinung mitzugeben, weil sich Dinge unglaublich schnell ändern. Und ich sage am Ende des Tages, du musst die Leidenschaft dafür haben. Und das ist eigentlich das, was auch vor 20 Jahren der Fall war. Wenn man jetzt 20 Jahre zurückgeht oder 30, wo es bei einem selber relevant war, da war ja auch, das für meine Eltern war das ja auch eine Kaffeesatzleserei in gewisser Weise, wie sich die Zukunft entwickeln wird. Und ich glaube, ein guter Ratschlag ist immer noch, den Leuten zu sagen, mach das, wo du dich erfüllt fühlst. Wenn ich natürlich jetzt aus Blickwinkel der KI betrachte, ist natürlich eine Tätigkeit sehr interessant, die eine handwerkliche Komponente hat. Also zum Beispiel gerade im Medizinbereich, da habe ich ja diese handwerkliche Komponente. Das ist natürlich sehr interessant, weil die wird jetzt mit Sicherheit nicht ganz so schnell durch die KI ersetzt werden. Natürlich gibt es Roboter, aber bevor es der Medizinroboter in jeder Arztpraxis sich etablieren wird, wird es noch in meinen Augen eine Zeit lang dauern. Und dann spielt auch die Empathie, die Fähigkeit des Mitfühlens, gerade in solchen Berufen, spielt eine große Rolle. Und ist auch gerade der Arztberuf eben sehr interessant als Metapher, weil der hat eben diese Komponente, die sehr wertvoll ist, nach wie vor in gewisser Weise auch weiter ausgebaut zu werden. Und dann ist es tatsächlich auch eine Chance in diesem Beruf, dass ich eben sage, also ich habe mit meinem Arzt vor kurzem genau eine Diskussion zu dem Thema gehabt. Das ist ein etwas älterer, aber extrem innovativer Arzt, der gesagt hat, ist eigentlich ganz wunderbar, die KI, weil das schafft mir ganz neue Möglichkeiten, weil jetzt meine Patienten und Patientinnen sehr, sehr gut informiert kommen. Und ich kann aufgrund meines Erfahrungswissens den Leuten sofort sagen, ob sie richtig oder falsch liegen. Das ist für mich die beste Ausgangssituation, weil ich jetzt sozusagen die Möglichkeit habe, mein Wissen sozusagen jetzt voll einbringen zu können, weil ich eben das Erfahrungswissen habe. Und weil ich eben natürlich auch gleichzeitig natürlich imstande bin, natürlich aufgrund meiner handwerklichen Komponente, die möchte ich mal so bezeichnen, eben auch imstande bin, auch sofort den Menschen zu helfen. Und das ist natürlich grandios, die Vorstellung, dass ich sage, okay, es gibt halt nach wie vor eine Komponente und das muss man für jeden Beruf sich eben überlegen, was ist diese Komponente, die immer menschlich bleiben muss, damit ich eben von den Vorteilen der KI profitiere, aber gleichzeitig eben immer noch interessant bin, dass zu jemandem jemand kommen wird. Und das ist natürlich auch die Herausforderung. Also gerade eben jetzt in reinen Geistesberufen eben diese Komponente zu finden. Und das ist halt am Ende des Tages die Kommunikationsfähigkeit, die Empathie, die Sympathie, die spielt natürlich auch eine Rolle. und einfach so das Zwischenmenschliche, dass ich einfach das gute Gefühl habe bei diesem Steuerberater, bei Beraterin, da fühle ich mich gut aufgehoben, da komme ich. Und da ist dann auch so eine gewisse Wohligkeit setzt dann einfach ein und eine gewisse Geborgenheit im Mandantenverhältnis. Und das sind Dinge, die spielen massiv an Bedeutung.
Vielleicht als Schlusswort der Appell, wirklich das zu machen, wofür man brennt, was Sie eben gesagt haben. Denn nur das, was einem Spaß macht, das macht man auch gut. Nur das, was einem Spaß macht, in dem Bereich kann man sich entwickeln. Und das kann eigentlich nur der Aufruf sein, wie Sie völlig zutreffend gesagt haben.
Vor 40 Jahren haben alle gesagt, wer bloß nicht Lehrer, dann endest du als Taxifahrer. Dann gab es die Juristenschwämme, dann gab es die Betriebswirtschaftler, die völlig überflüssig waren. Also da eine Prognose zu wagen, ist sowieso, glaube ich, obsolet.
Und man muss jungen Menschen sagen, macht das, wo ihr meint, Freude daran zu haben. Und entwickelt das, dann steht euch die Zukunft offen, auch mit KI,
wo immer sie sich hinentwickelt, wie immer intensiv sie sich entwickelt, in unsere Lebensbereiche, in unsere Berufe eingreifen wird, ist das, glaube ich, ein Ratschlag, der völlig zeitlos ist, der immer gilt. Und mit dem wir, glaube ich, dann diese sehr interessante Diskussion auch abschließen können.
Ja, Herr Butscher, ganz herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns waren.
Aber vielen, vielen Dank für die Einladung. War ein super interessantes Gespräch. Vielen Dank auch für die interessanten Einblicke in die extrem interessante Branche der Steuerberatung und Rechtsberatung. Das ist doch eine sehr interessante Welt. Und vielen, vielen Dank auch für das schöne Gespräch mit den beiden.
Können wir nur zurückgeben.